wollen jetzt miteinander auf Gottes Wort hören an diesem Sonntag. Und ich lade dich ein, mit mir aufzuschlagen, das Markus-Evangelium, Kapitel 14. Markus 14, die Verse 3 bis 9. Markus 14, 3 bis 9. Und ich lese aus meiner Ranger-Bibel für alle unsere Royal Rangers. Jesus war in Bethanien bei Simon dem Aussätzigen zu Gast. Während des Essens kam eine Frau herein, die ein Alabastergefäß mit reinem, kostbarem Nardenöl in der Hand hatte. Sie brach den Hals des Fläschchens ab und goss Jesus das Öl über den Kopf. Einige am Tisch waren empört. Was soll diese Verschwendung, sagten sie zueinander. Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Denare verkaufen, das ist ein Jahresgehalt eines Arbeiters, und das Geld den Armen geben können. Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagte, lasst sie in Ruhe. Warum bringt ihr sie in Verlegenheit? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Es wird immer Arme bei euch geben und so oft ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Aber mich habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie konnte und meinen Körper im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Und ich versichere euch, überall in der Welt, wo man die gute Botschaft predigen wird, wird man auch von dem reden, was diese Frau getan hat. Amen. Eine Frau zeigt ihre radikale Liebe für Jesus. Sie schenkt ihm ihre Liebe auf eine ungewöhnliche Weise und das weckt Kritik. Das ist irgendwie irrational, was die macht, unlogisch, verschwenderisch, unvernünftig. Wie sieht Jesus jetzt eigentlich überhaupt aus mit dem ganzen Öl über seinem Kopf? Aber es ist schon interessant, wie stark die Reaktion hier ist. Wie emotional auch die Leute, die sagen, ja, man muss doch rational bleiben und nicht so verrückt, wie verrückt die werden. Und ich habe darüber nachgedacht, was hier eigentlich passiert. Was da eigentlich los ist. Die haben ja gleich einen Alternativvorschlag. Die anderen, das sind also die Jünger wohl und vielleicht sein Gastgeber. Man hätte dieses Öl verkaufen und das Geld den Armen geben können, sagen sie. Man hätte. Ich finde immer diese Formulierung finde ich immer ein bisschen verräterisch. Man müsste eigentlich mal. Ne? In Gemeinden ist sehr beliebt, die Gemeinde müsste mal. Oder unsere Firma müsste mal oder irgendwer, aber Mann, ich frage mich immer, wer das ist. Meistens ist das nicht derjenige, der gerade spricht. Man hätte da was für die Armen tun können. Und Jesus sagt später, naja, ihr könnt jeden Tag was für die Armen tun. Was tut ihr eigentlich für die Armen? Aber das ist natürlich nicht das, worauf sie hinaus wollen. Sie sagen, ja, man hätte das und das tun können. Sie selber haben gar nichts getan. Sie saßen lagen bei Tisch, haben sich bewirten lassen. Die Frau hat was getan. Die Frau hat alles gegeben, was sie hatte vielleicht. Vielleicht war das vorbereitet für ihre Hochzeit, dieses Salböl. Wir wissen es nicht, oder ob die da noch mehr von hatte, aber wahrscheinlich nicht. Sie hat sozusagen ein Vermögen hingegeben, um ihre Liebe für Jesus zu zeigen in einem Moment. Und die anderen, die gar nichts getan haben, die haben Ideen, was diese Frau, natürlich nicht sie selber, sondern die Frau, stattdessen hätte tun sollen. Merkt ihr, das ist nicht so wahnsinnig konstruktiv, solche Beiträge. Und Jesus reagiert entsprechend. Er sagt, ihr könnt ja helfen. Arme habt ihr immer bei euch. Und so oft ihr wollt, könnt ihr den Armen helfen. So oft ihr wollt. Die Frage ist, wollen die eigentlich? Geht es da eigentlich um die Armen? Von den Armen war eigentlich gar nicht die Rede bis eben. Plötzlich taucht dieses Thema auf. Also mich hat das erinnert an Diskussionen in unserer politischen Landschaft, wo es dann um Hilfe für Flüchtlinge geht und plötzlich tauchen Leute auf und entdecken ein Herz für unsere deutschen Obdachlosen. Die gleichen Leute haben vielleicht eine Woche oder ein Jahr vorher über die gleichen Obdachlosen nicht viel Gutes zu sagen gehabt, haben auch seitdem nichts für sie getan, aber finden, wenn jetzt jemand anders sich engagiert für andere Leute, Moment mal, also dann müsstet ihr doch aber erstmal was für die tun. Man müsste doch dann erstmal denen helfen. Interessante Randnotiz finden wir dann im Johannesevangelium, also diese Geschichte mit der Salbung von Jesus, die taucht ein paar Mal ein bisschen unterschiedlich in den Evangelien auf. Ich will da jetzt gar nicht einsteigen. Und man kann dann so ein bisschen überlegen, ist das immer die gleiche Geschichte, die dann aber doch wieder abweichende Details hat, oder gab es so ähnliche Ereignisse mehrmals? In Johannes 12 lesen wir von der Maria, der Schwester von Lazarus, und Martha, auch in Bethanien, die dann Jesus die Füße salbt. Und da gibt es dann eine ähnliche Diskussion. Und derjenige, der sich da besonders hervortut, ist dann Judas. Der sagt, also man hätte hier 300 Silberlinge erstehen können und das dann in Armen geben. Und Johannes kommentiert dann, dass Judas übrigens immer auch mal gerne in die Kasse gelangt hat für seinen eigenen Bedarf. Und direkt nach dieser Episode, das berichtet auch Markus, geht Judas raus zu den Priestern, um Jesus zu verraten für 10% dieser Summe, um die es hier geht, für 30 Denare. Und eben noch die Sorge um die Armen vermeintlich. Angesichts einer Frau, die hier Jesus ihre Liebe schenkt, und dann der Verrat an Jesus, das ist schon sehr bitter. Aber was ist hier los? Eine Frau zeigt ihre Liebe, und so eine radikale Liebe, so eine radikale Hingabe an Jesus, die kann Angst machen. Die kann, ja, das macht uns irgendwie nervös vielleicht. Es fordert mich heraus, wenn ich sehe, wie jemand anders sich hingibt. Es stresst mich dann irgendwie, weil es mich in meiner Mittelmäßigkeit herausfordert. Also das ist ja schon, jemand erzählt, dass er einen Marathon gelaufen ist oder auf einen 5000er gestiegen, dann sagst du ganz schnell, also ich könnte das nicht. Also mein zunächst mal, ich will das nicht. Und der zweite Schritt ist dann, dass man das lächerlich macht oder in Frage stellt, warum braucht er das? Muss ja verrückt sein, um Marathon zu laufen. Also ich habe mir sagen lassen von Leuten, die Marathon gelaufen sind, es hilft. Aber ihr versteht den Mechanismus, der da passiert. Du fühlst dich selber herausgefordert. Diese Frau gibt den Wert eines Mittelklassewagens für eine Geste hin. Und das kratzt irgendwo dich an. Und dann weißt du das weit von dir und sagst, na, das ist ja aber auch Unsinn. Wer macht denn sowas? Da ist jemand, der sich freiwillig entscheidet, dafür in Armut zu leben oder ehelos zu bleiben. Vielleicht einen Dienst, ja, in ein fernes Land zu gehen, wo du ahnst, okay, da werde ich wahrscheinlich nicht den Mann meines Lebens oder die Frau meines Lebens treffen. Aber ich gehe diesen Weg um Jesu Willen. Gerade die Geschichte gelesen von einer Frau, die als Kind in einem Compassion-Projekt aufwuchs auf den Philippinen und dann studieren konnte und dann ein Stipendium bekommen hat, um in den USA zu studieren. Und sie hätte natürlich da bleiben können, sie hätte viele Möglichkeiten gehabt. Und sie hat sich entschieden, wieder nach Manila zurückzugehen und nicht in eine schicke Villa zu ziehen, sondern wieder in so eine Blechhütte ohne fließendes Wasser. Und einen Dienst aufzubauen, um Frauen zu dienen, die Gewalt leiden, die unter Zwangsprostitution leiden. Und man kann dann leicht sagen, naja, also das ist ja ein bisschen extrem. Denn Jesus kann das doch nicht wollen. Also er kann das vor allem doch nicht von mir wollen, dass ich vielleicht auch was Radikales für ihn mache. Und deshalb erkläre ich lieber den ein bisschen für verrückt, der sowas macht. Ich habe gedacht, Jesus kümmert sich um meine Bedürfnisse. Und er will doch, dass ich glücklich bin. Und wenn ich da leben würde, oder wenn ich so leben würde, oder wenn ich das loslassen, hingeben würde, dann könnte ich ja nicht mehr glücklich sein. Das weiß ich ja. Und ich erlaube Jesus nicht, in dieser Haltung zu definieren, wovon ich vielleicht glücklich sein würde und was er für mich hat. Interessant, die Frau, die sagt eigentlich keinen Ton in der Geschichte, ne? Die lässt sich auch auf diese Diskussion überhaupt nicht ein. Sie lässt sich offensichtlich auch nicht beeindrucken. Sie wusste das vermutlich vorher, wie Leute da reagieren würden. Aber ihr war klar, und sie sagt übrigens auch nicht, die anderen müssen das jetzt auch alle machen und losgehen und Parfüm kaufen und was weiß ich. Aber ihr war klar, Jesus war es ihr wert. Und dann gab es für sie keine Diskussion mehr. Und sie hatte auch ein Gespür dafür, was jetzt dran war. Nicht dafür, was man vielleicht irgendwie eigentlich mal viel öfter machen müsste, sondern dafür, was jetzt zu tun ist. Und sie hatte vielleicht eine geistliche Ahnung, dass Jesus nicht mehr lange da sein würde, wie er das dann ja selber bestätigt. Sie vollzieht hier eine prophetische Handlung auf seinen Tod, auf sein Begräbnis hin, sagt Jesus dann. Ich weiß nicht, ob ihr das klar war, aber ich glaube, sie war sehr in Verbindung mit dem Geist Gottes und hat sich nicht in Grundsätzlichkeiten ergangen, was man mal tun müsste, sondern hat das getan, was jetzt der Weg war, um Jesus ihre Liebe zu zeigen. Ja, wir können uns darin aufhalten, dass wir sagen, ja, man müsste das tun und man müsste eigentlich das tun, aber es geht ja nicht. Ja, man müsste eigentlich von Tür zu Tür gehen und Leuten von Jesus erzählen, aber das geht ja im Moment nicht. Und dann mache ich vorsichtshalber lieber gar nichts. Sondern die Frage müsste ja sein, was ist denn jetzt das, was du für Jesus tun kannst? Was ist jetzt das, was du tun kannst, um Jesus deine Liebe zu zeigen? Was ist jetzt das, wozu er dich leitet? Nicht, was alle möglichen anderen Leute tun, sondern wozu er dich leitet, um anderen Menschen etwas von der Liebe Jesu weiterzugeben. Das sind sicherlich im Moment nicht kostenlose Umarmungen. Kennt ihr das? Leute mit dem Schild Free Hugs. Das ist eine tolle Sache für die, die das mögen, aber im Moment schlechte Idee. Aber was ist jetzt eine gute Idee? Da kannst du dich vom Geist Gottes leiten lassen. Und die Frau macht es uns vor. Wie drückst du jetzt deine Liebe zu Jesus aus? Die Frau erfüllt, heißt es in der Johannesgeschichte, Johannes 12, das erfüllt das Haus mit dem Duft des Parfüms. Wir haben diese Gemeinde gegründet vor 18 Jahren und am Palmsonntag auch ganz bewusst der Einzug von Jesus in Jerusalem und die Pilger und die Jünger, die rufen Hosianna, dem Sohn Davids, und dann sind ja da die Pharisäer und Priester, die sagen, Jesus, bring mal deine Leute hier zum Schweigen. Und Jesus sagt einen interessanten Satz, nämlich, wenn die hier schweigen, dann werden die Steine schreien. Also mit anderen Worten, das muss jetzt raus. Die Wahrheit muss gesagt werden. Jesus muss gepriesen werden als der, der er ist. Und wenn diese Pilger aus Galiläa, wenn meine Jünger das nicht machen, dann werden hier in Jerusalem die Steine anfangen zu schweigen, weil es unmöglich ist, dass diese Botschaft von Jesus ja, stumm bleibt, dass sie nicht ausgerufen wird. Und wir haben damals bei unserem Gründungsgottesdienst gesagt, wir wollen es nicht so weit kommen lassen, dass in Marburg die Steine schreien müssen, weil wir stumm sind, sondern wir wollen eine Stimme für Jesus sein in dieser Stadt. Und Gott hat da ein bisschen was uns geschenkt und ich glaube, da liegt noch viel vor uns. Wir sehen diese Frau hier, die gibt alles, um ihre Liebe zu zeigen, ihr der Duft von diesem Parfüm erfüllt das Haus. Also Jesus wird geehrt, es bleibt nicht verborgen. Und wir wollen unsere Liebe zu Jesus zeigen. Ich glaube, dazu lädt er uns ein. Auf eine Weise, die ja, gerochen, gehört, gespürt, geschmeckt wird von den Menschen um uns herum. Die nicht verborgen bleibt. Und wie kann das praktisch aussehen? Ich glaube, es ist wichtig, wie ich schon gesagt habe, dass wir uns da leiten lassen. Aber vielleicht ein, zwei Hinweise aus der Geschichte und aus dem Neuen Testament. Also zwei aus der Geschichte und eins aus dem weiteren Umfeld vom Neuen Testament. Das erste ist, Jesus sagt diesen Satz, ihr habt immer Arme bei euch. Oder ja, es wird immer Arme bei euch geben in dieser Übersetzung hier. Und das klingt erstmal so ein bisschen, naja, gibt's halt, ist halt, kann man nichts machen. Das ist nicht das, was er sagt. Eigentlich zitiert er hier das fünfte Buch Mose. Fünfte Mose 15, Vers 11. Da heißt es, die Armen werden niemals ganz aus deinem Land verschwinden. Darum befehle ich dir, unterstütze deinen armen und bedürftigen Bruder in deinem Land. Es wird immer Arme bei euch geben. In der Lutherbibel heißt es hier, dass ich befehle dir, dass du deine Hand auftust deinem Bruder. Es gibt immer Arme. Und darum, nicht darum sagt, naja, da kann man ja eh nichts machen, ist halt so. Gut, da schalte ich weg, wenn das im Fernsehen kommt, sondern darum ran. Und die Frau, sagt Jesus, die konnte jetzt ihn noch salben. Aber bald bin ich nicht mehr da, war seine Logik. Wir können Jesus nicht Salböl über den Kopf gießen oder über die Füße im buchstäblichen Sinn. Also, was können wir tun? Die Armen sind immer noch da. Das ist das, was er hier sagt. Und ein Geheimnis, was Menschen entdeckt haben, die in den Dienst für arme Menschen gegangen sind, ist das, was Jesus uns schon ankündigt. In dem Armen, in dem Menschen, der in Not ist, in dem Einsamen, in dem Unterdrückten begegnet dir Jesus. Matthäus 25, Vers 40. Was ihr getan habt, einem dieser meiner geringsten Brüder, den Gefangenen, den Geflohenen, den Kranken, den Armen, was ihr einem von denen getan habt, das habt ihr mir getan. Und so kannst du Jesus ganz buchstäblich dienen, indem du den Menschen dienst, die sich nicht selber helfen können. Mich gefreut zu sehen, dass die Tafel in Marburg, die jetzt gerade, die jetzt erst zumachen musste wegen der Virusgeschichte, jetzt ein Notprogramm aufgebaut hat, ein Zelt aufgebaut hat beim Landratsamt und da Menschen in Not helfen kann. Und ich habe denen heute eine Mail geschrieben, wir haben ja auch einen Mitarbeiter bei uns, der da mitmacht, ob noch ehrenamtlich gebraucht werden. Und ich werde das gerne an euch weiterleiten, wenn ich da eine Rückmeldung kriege. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, jetzt Menschen zu dienen. Oder du schaust, wer in deiner Nachbarschaft ist und jetzt Hilfe braucht, weil er selber nicht rausgehen kann, weil er einer Risikogruppe angehört. Oder ja, lass dich vom Geist Gottes leiten, wo du jetzt jemanden dienen kannst. Vielleicht einfach am Telefon dir Zeit nehmen für jemanden, der einsam ist. So kannst du Jesus jetzt dienen. Es ist so, als wenn du Jesus anrufst und ihm Gesellschaft leitest. Als wenn du ihm ein Stück Brot gibst, eine Essenskiste. Als wenn du für ihn einkaufen gehst, weil er es selber nicht kann. So können wir Jesus ehren in dieser Zeit. Der Geruch des Parfüms erfüllte das ganze Haus. Es hat mich erinnert auch an etwas, was Paulus schreibt im 2. Korintherbrief. 2. Korinther 2, Vers 14. Da heißt es, Gott sei Dank, der uns immer im Triumphzug von Christus mitführt. Und durch uns an allen Orten den Duft von der Erkenntnis des Christus verbreitet. Also, er ist der, der Sieger ist. Wir sind da sozusagen mehr die Beute, die mitgeschleift wird. Wir sind nicht die, die selber kämpfen und siegen hier in dem Bild. Sondern wir haben Teil an seinem Sieg. Und er macht den Duft seiner Wahrheit, den Duft seiner Erkenntnis bekannt. Und das macht er durch uns, durch die, die ihn schon kennen. Und dazu will er dich gebrauchen, dass du so Parfüm aufsteigen lässt, ja, indem du seine Wahrheit, seine Liebe weitergibst. Ja, auf den Wegen, wie du jetzt im Moment kommunizieren kannst mit anderen. Noch etwas, was mir aufgefallen ist bei dieser Frau. In Vers 9 macht Jesus eine prophetische, sagt er prophetisch diese Predigt voraus, unter anderem, weil er sagt, überall in der Welt, wo man die gute Botschaft predigen wird, wird man auch von dem reden, was diese Frau getan hat. Und das tun wir heute. Wir reden von dem, was diese Frau getan hat. Interessant dabei ist, wir wissen nicht, wie diese Frau heißt. Du würdest denken, so eine Geschichte, wo man auch eine Prophetie kriegt, ja, das wird immer erzählt werden. Niemand wird dieses Ereignis jemals vergessen. Da würde man doch wenigstens sich auch erinnern, wie die Frau eigentlich hieß. Aber das ist hier nicht überliefert. Und vielleicht ist das eine gute Erinnerung für uns. Wir bauen gerade unsere Online-Präsenz auf. Wir freuen uns über YouTube-Abonnenten und so weiter. Und da geht es um Branding und solche Themen. Und das ist, kann nützlich sein. Aber die Botschaft muss im Kern sein. Ihr könnt uns vergessen, ihr könnt mich vergessen. Ihr könnt die Ansgar-Kirche gerne vergessen. Solange ihr ja, auf den schaut, dem diese Frau auch gedient hat. Ihr könnt diese Frau vergessen. Es geht um das, was sie für Jesus getan hat. Darum, wie Jesus ist. Wie liebenswert, wie aller Ehre wert, wie allen Lobes wert Jesus ist. Ihm wollen wir die Ehre geben. Für ihn wollen wir etwas sein, ein Wohlgeruch. Eine Freude für ihn, eine Ehre für ihn. Und dann kann man vergessen, wer wir sind, solange Jesus die Ehre bekommt. Er ist der König. Er ist der, den wir ehren. Amen. Jesus, wir lieben dich. Wir ehren dich. Und unser ganzes Leben, das Leben von uns als Einzelnen, aber auch unser ganzes Leben als Gemeinde soll ein Lobpreis sein für dich, soll ein Wohlgeruch sein für dich, soll dir Freude machen. Und wir bitten dich, dass du uns leitest durch deinen Geist, dass wir dir Freude machen, mit wer wir sind und wie wir reden, wie wir schweigen, was wir tun, was wir lassen. Wir Menschen begegnen, die dich brauchen, die einfach den Beistand eines anderen Menschen brauchen. Dass du deine Liebe durch uns fließen lässt. Amen.